Ja, wir haben gerade gesungen, ich singe dir ein Liebeslied. Dieser Text ist mir nachgegangen, dieses Lied. Und ich habe mich gefragt, kann ich das eigentlich so singen? Kann ich Gott wirklich ein Liebeslied singen? Wie ist eigentlich meine Beziehung, meine Liebesbeziehung zu Christus? Und dafür habe ich den Text mitgenommen aus Johannes 21, wo Jesus Petrus das dreimal fragt. Da heißt es, da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er ein zweites Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Und er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er dies zum dritten Mal gefragt wurde und sagte: Hast du mich lieb? Ja, klar. Er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Das ist der Text zu Johannes 21. Ja, Herr, segne alles Reden und Hören in deinem Namen. Amen. Natürlich antwortet Petrus auf die Frage von Jesus: Hast du mich lieber als die anderen? Klar. Ich folge dir schon eine ganze Weile nach. Ich setze mich für dich ein mit allem voller Eifer. Wie kannst du mich das eigentlich fragen? Aber wir wissen, Jesus fragt ja nicht aus Langeweile. Denkt auch nicht, dass Petrus schwerhörig ist, dass sie ihn dreimal fragen muss. Und er antwortet als erstes mit einem Auftrag: Weide meine Lämmer. Also er fängt erstmal klein an, Jesus, mit den Lämmern. Dann fragt er ihn ein zweites Mal. Und daraufhin der Auftrag, der schon energischer wird dann: Weide meine Schafe. Der Auftrag wird schon ein bisschen größer. Und beim dritten Mal, hast du mich lieb, wird Petrus tatsächlich ein bisschen traurig, vielleicht auch sauer. Denkt sich, also erstens bin ich nicht schwerhörig, zweitens weißt du, dass ich dich lieb habe. Ich folge dir nach, habe mich so für dich eingesetzt. Daraufhin sagt Jesus, dann folge mir nach. Petrus fasziniert mich, weil ich mich in ihm entdecke. Petrus, der Fels, auf dem seine Gemeinde gebaut wird. Für mich Petrus, der Spiegel für mich und mein Verhalten. In Matthäus 14 heißt es, Petrus kann auf dem Wasser gehen, weil er Jesus vertraut, weil er Augenkontakt aufnimmt. Und solange er Jesus ansieht, klappt die ganze Geschichte auch. Nur kurze Zeit später, als er auf sich sieht, auf das Wasser sieht, geht er unter oder droht unterzugehen. Und das bin ich. Erst vertraue ich auf Jesus als Diakonin leidenschaftlich in den Dienst. Und dann scheitere ich hier und da an ganz alltäglichen Problemen und an den Schrecken der Welt. Petrus ist voller Eifer für Jesus, will ihn verteidigen und haut sogar dem Soldaten im Garten Gethsemane das Ohr ab. Und kurze Zeit später verleugnet er ihn vor der Magd, die dann fragt: Gehörst du nicht auch zu diesem Jesus? Nein, ich, nie gesehen, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Eben noch der große leidenschaftliche Kämpfer für Jesus und dann der totale Versager, mag sich nicht mal zu Christus bekennen. Er hat so viel mit Jesus erlebt, ist mit ihm gegangen, hat die ganzen Wunder gesehen, war beim Abendmahl dabei, alles. Und das ist ein Spiegel nicht nur für mich, vielleicht auch für euch, dass ihr euch wirklich einsetzen wollt für Christus mit Leidenschaft und dann feige vielleicht dann doch einen Rückzieher macht und ja, die Probleme dieser Welt oder eure eigenen euch über den Kopf wachsen. Da ist es ein schwacher Kandidat. Und auf diesem schwachen Fundament will Jesus seine Gemeinde bauen. Und dann immer diese Frage: Hast du mich lieb? Und genau das ist die Frage, die Jesus mir und euch heute auch stellt. Hast du mich eigentlich lieb? würde erstmal jeder vielleicht mit Ja beantworten können. Aber das reicht ja Jesus erstmal gar nicht aus. Er bohrt ja noch viel weiter. Er fragt dich und mich nach unserer Liebe, unserer Leidenschaft, unsere Beziehung zu Christus. Und wenn der Allmächtige, der Schöpfer des Lebens, dich etwas fragt, dann ist das nicht irgendwas, dann geht das tief ins Zentrum unseres Seins. Keine belanglosen Fragen, wie wir manchmal den Menschen stellen, wie geht's, wie war der Urlaub, wie hast du geschlafen. All diese Dinge sind gar nicht wichtig. Es geht ins Zentrum unseres Daseins. Wenn Jesus fragt, meint er uns, unser tiefstes Sein. Und immer wieder können wir in der Bibel lesen, zum Beispiel, als die Jünger auf dem See Genezareth waren und das Boot da untergeht. Und dann fragt er, wieso seid ihr eigentlich so ängstlich? Wieso habt ihr keinen Glauben? Warum habt ihr Angst? Frage ins Zentrum. Warum habt ihr Angst? Als er dem blinden Bartimäus begegnet vor Jericho, da fragt er ihn, was willst du eigentlich, was ich dir tun soll? Wir denken uns, blöde Frage, er ist eine Krankheit, er ist blind. Natürlich will ich geheilt werden. Das wäre das Erste, was eine Antwort wäre. Aber das meint Jesus nicht. Er fragt ins Zentrum, was willst du eigentlich, was ich dir jetzt tun soll? Ist dir damit geholfen, wenn du geheilt bist? Und wie soll die Heilung eigentlich aussehen? Was fehlt dir? Was hast du nötig? Gesundheit ist eins. Übrigens gibt es sehr viele Menschen mit Handicap, auch in der Bibel, die Gott dienen. Dann fragt Jesus auch noch Martha, als es um die Auferstehung des Lazarus geht. Glaubst du das? Glaubst du an die Auferstehung der Toten? Glaubst du, dass ich die Auferstehung und das Leben bin? Frage ins Zentrum. Es geht nur um den Glauben. Darauf kommt es an. Allein auf den Glauben, wie Luther sagt, sola fide, nur auf den Glauben. Und Zentrum des Glaubens ist die Liebe zu Christus. Da die Frage an uns, wie sieht diese Liebe eigentlich aus? Nicht, dass wir vielleicht jeden Sonntag hier sitzen, dass wir uns vielleicht dann doch um den Nachbarn kümmern und vielleicht mal einkaufen gehen. Nein, die Liebe zeigt sich erstmal in der Beziehung zu Jesus. Und der Rest ist Beiwerk. Das kommt aus der Liebe. Wenn ich jemanden liebe, ihr euren Partner, eure Kinder, eure Freunde, dann tut ihr ja auch was für die. Und kann eigentlich nur eine Folge der Liebe sein. So sollst du den Herrn Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das müssen wir uns jeden Tag irgendwie neu buchstabieren, ich jedenfalls. Die Frage stellt Jesus dir und mir auch heute. Hast du mich lieb? Es gibt ja Leute, die sagen, ja, also Jesus ist schon ein toller Typ. Also interessant und was der alles gemacht hat und Heilung und Predigt von Frieden. Oder ich habe es studiert, ne? In der Malche haben wir da viel von gehört, haben das Wort Gottes umgedreht sozusagen. Pastoren können Theologie studieren, können auch einen Doktortitel haben. Aber wenn die Liebesbeziehung zu Christus nicht da ist, ist das alles nichts. Ist das überhaupt gar nichts. Paulus der Pharisäer hatte schon mal darauf hingewiesen und hatte gesagt, der ja leidenschaftlich erstmal gegen die Christen war, sagte, alles vorher, bevor ich zu Christus gekommen bin, das war alles Dreck, so heißt es übersetzt, alles Dreck. Ohne die Liebe zu Jesus, ohne diese Beziehung zu Jesus in Zeit und Ewigkeit ist das alles nichts. Und wenn du keine lebendige Beziehung hast, dann nützt das alles überhaupt nichts. Es geht nicht um Moral, dass wir die 10 Gebote abhaken können, die wir sowieso täglich brechen, aber darum geht es überhaupt nicht. Kannst dich auch engagieren in der Gemeinde und so es nützt, oder für Umweltschutz oder für Frieden. Die Frage stellt dir Jesus in der Ewigkeit nicht, sondern nur die einzige Frage, hast du mich lieb? Genauso geht es um diese Liebe. Ihr habt das ja sogar hier wunderbar als großes Plakat schon mal hängen. Und wenn dich diese Liebe tatsächlich erreicht von Christus, durch den Heiligen Geist, denn die kannst du nicht selber machen, dann wird auch dein Handeln anderes sein. Das Leben verändert sich, ob du willst oder nicht. Du siehst die Dinge ganz anders. Das kann eine Folge dieser Liebe sein. Denn wie es heißt, wie kannst du Gott lieben und deinen Nächsten hassen? Da stimmt ja irgendwie was in der Beziehung nicht. Und er fragt ja nicht nur die, die nicht an Christus glauben, sondern er fragt ja auch uns heute, die im Glauben stehen. Ja, da kannst du sagen, okay, ich hatte mal Eifer, ich bin ja mal zum Glauben gekommen, jeder kann seine Geschichte erzählen, ich auch. Aber die erste Liebe, so ist es auch in der Ehe, irgendwann ist Alltag und da muss man tatsächlich neu arbeiten an dieser Beziehung, denn von nichts kommt nichts. Und wenn das nicht beide tun, schon mal gar nicht. Das erste Feuer der Verliebtheit, meine Tochter ist 18 und gerade verliebt, ne? Also die sieht alles rosarot, Schmetterlinge im Bauch, Strahlen in den Augen, ist auch egal, ob Mama sie dann anpumpt wegen irgendwas, sie ist einfach verliebt, ne? Dann ist das, der Rest ist einfach völlig egal. Sie strahlt das einfach auch so aus. Sogar Nietzsche sagt, naja, also das mit dem Glauben ist so eine Sache, ich würde ja vielleicht glauben, aber nur, wenn die Christen ein bisschen erlöster aussehen und ein bisschen mehr strahlen einfach auch. Dies mit hängenden Ohren und trüben Augen ist dann nicht so das Zeugnis dafür, dass ich verliebt bin und dass ich diese Leidenschaft für Christus habe. Wir haben im Deutschen ein bisschen sparsamen Wortschatz, wenn das um das Wort Liebe geht. Das kann man ja füllen, wie man will. Im Griechischen gibt es da schon mal 3 Wörter. Das erste ist Eros, müssen wir nicht weiter erklären, die körperliche Liebe. Dann die Philia, die Freundschaft, die auch tief ist und auch wichtig ist. Und dann die Agape, und das ist die Liebe Gottes, die hingebungsvolle Liebe ohne Erwartung auf Erwiderung oder Gegenleistung. Die Liebe Gottes für uns am Kreuz. Interessanterweise steht in dem Text, wenn Jesus schon mal 3-mal fragt, 2-mal das Wort Philia bei den ersten 2 Fragen. Also, liebst du mich? Ja, hast du eine Beziehung zu mir freundschaftlicher Art? Und er sagt, klar, ne, wunderbar. Aber die 3. Frage, da steht Agape. Dann wird es nämlich ernst bei Jesus, wenn er nach der Agape fragt, an diese hingebungsvolle Liebe. So wie Eltern ihr kleines Kind, wenn das schon wieder 5-mal in der Nacht das Bett vollgebrochen hat, es in den Arm nehmen und sagen, trotzdem habe ich dich lieb. Ne? Trotzdem, dennoch, trotz allem. Und diese Liebe können wir nicht machen. Die ist entweder da oder nicht. Für den Partner oder für Gott. Ja, und Petrus antwortet eben erstmal auf diese Philia-Liebe. Und beim 3. Mal merkt er, dass er nämlich diese Agape gar nicht hat und wird dann traurig. Diese Hingabe für Christus, obwohl er leidenschaftlich da diesen Soldaten das Ohr abgehauen hat, trotzdem merkt er, ich habe es nicht das Zentrum, genau um was es hier geht. Jesus prüft diese Liebe. Hat er ja eigentlich gar nicht nötig, aber er prüft unsere Liebe. Wie bei unseren Kindern, wenn du dann einmal fragst, hast du dein Zimmer aufgeräumt? Na, ich gucke nochmal lieber nach. Ne? Also doch nochmal prüfen. Beim 2. Mal, hast du dein Zimmer aufgeräumt? Ja. Und beim 3. Mal, meine Tochter jedenfalls, ja, ich mach's gleich. Also sollte man denn doch mal lieber prüfen. Und wenn Jesus dir diese Frage stellt, dann prüft er dich, hast du mich lieb? Ja, und Petrus wusste ja gar nicht, was der so von ihm will, erstmal. Und trotzdem fragt er da ganz genau nach. Obwohl er merkt, er ist auch ein ziemlicher Wackelkandidat, Petrus, genau wie ich. Es steht x-mal in der Bibel, Gott prüft uns, wie Silber geprüft wird im Ofen. Eben das, was wir nicht selber machen können. Er prüft unsere Motivation. Warum mache ich dies oder das in der Gemeinde oder warum bete ich? Oder ist das Egoismus, Wunsch nach Anerkennung? Die bekannteste Geschichte der Prüfung ist ja in der Bibel die Versuchung Abrahams. Da steht im Urtext aber nicht, Gott versucht den Abraham, wie das immer gerne übersetzt wird in den Bibeln, sondern da steht, er prüft den Glauben Abrahams. Denn Gott hat ja gar nicht nötig, uns zu versuchen. Er prüft. Versuchen, das tut uns der Teufel, also das muss Gott nicht machen. Er prüft auf Herz und Nieren, so heißt es in einigen anderen Stellen. Ich habe dich geprüft im Glutofen des Elends. Gott ist ein Gott, der unsere Herzen prüft und andere Stellen mehr. Gott prüft diese Liebe zu ihm, heute bei uns und auch in Zukunft, immer wieder neu. Und dann liegt es an uns zu sagen, ja, inwieweit haben wir diese Glut? Ist da noch was, was man entfachen kann, neu anfangen kann? Und Agape, ob du die hast, das merkst du tatsächlich in dem Spiegel des Wortes Gottes. Wo stehe ich? Wo bin ich schuldig geworden? Das ist das, was Gott dann auch prüft. Habe ich Sündenerkenntnis? Wo hakt es? Das andere, dass du merkst, dass du diese Agape hast, dass du Freude hast. Die Freude wirst du dann auch ausstrahlen, dass andere das um dich herum auch merken, auch Kollegen oder Familie. Da ist irgendwas anders. Auch wenn es mal gerade in deinem Leben schlecht aussieht. Also man kann ja nicht immer nur grinsend durch die Gegend laufen, aber so grundsätzliche freudige Lebenshaltung. Was mich übrigens erstaunt, dass Petrus die scheinbar hatte, der gefoltert wurde, verspottet wurde. Und da heißt es, nachdem er gefoltert wurde, er ging weg mit Freude. Denke ich mir, ja, also weiß jetzt auch nicht, wie freudig ich da wäre. Aber das steht da. Er hatte Freude, weil er wusste, die meinen ja gar nicht mich, die meinen ja Christus. Ob das in dem Moment ein Trost ist, weiß ich auch nicht. Aber er hat es so empfunden. Er ging freudig weg. Und die Frucht des Geistes ist Liebe und Freude, heißt es. Das, was wir eben halt auch ausstrahlen oder auch nicht. Eben frisch verliebt, die ganze Umwelt kriegt es mit, ob man will oder nicht. Und so ist es auch, ich weiß nicht, wie ihr zum Glauben gekommen seid, dass so Feuer, also das musste ich auch dem jeden erzählen, ob der wollte oder nicht. Also irgendwie, ja. Und das erlischt natürlich, nicht erlischt, aber es wird weniger, dieses Feuer im Alltag, auch in der Gemeinde, das merkt ihr auch. Dann ja, geht man zum Gottesdienst, weil man zum Gottesdienst geht jeden Sonntag oder man betet, weil, ne, muss ja auch sein und so. Nein, diese Freude, diese wirkliche Leidenschaft dafür, das ist es, auf was es so ankommt. Es gibt ja auch dieses Lied, die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Also wir, wenn wir freudig Christus nachfolgen, dann können wir sein wie die Sonne, die strahlt. Nicht nur mit gelbem Schal. Ja, wie war das bei dir, als du zum Glauben kamst? Warst du euphorisch? Und so war das ja auch in den Gemeinden. Da war ja auch erstmal Euphorie und alles. Und nachher, als sie bedrängt wurden oder so, dann wurde das ja auch schon mal ein bisschen weniger. Es ist nur wichtig für uns, dass wir in dieser Liebe bleiben, damit wir nicht von den Problemen und Leid dieser Welt runtergedrückt werden. Ein drittes, Jesus mutet dieser Liebe etwas zu. Er lässt es ja nicht bei der Frage, liebst du mich, hast du mich lieb, sondern er verbindet das ja gleich mit dem Auftrag. Also wenn du mich lieb hast, dann kannst du ja auch was für mich tun. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Das ist der Auftrag, den Petrus bekommt. Den wir auch bekommen in irgendeiner Form. Dass wir nicht alleine auf dem Sofa sitzen und denken, ja, ich bin jetzt Christ, ist ja wunderbar. Nein, ein Haken ist immer dabei, sozusagen, wenn wir an Christus glauben. Dann lässt er uns nicht auf dem Sofa sitzen. Und das ist es, nicht nur auf sich selber sehen, sondern auf Christus. Und nicht, was bringt es mir jetzt, sondern was bringt es vielleicht dem Nächsten? Was ist der Auftrag, den wir haben? Natürlich Nächstenliebe, das ist das Erste. Aber auch sonst, Gott, wo willst du mich hinstellen? Wo ist mein Platz in dieser Welt? Und wenn du diese Agape lebst, dann hast du mit deinem Ego abgeschlossen. Dann ist es nicht mehr so wichtig, wie es mir gerade geht. Dann ist es wichtig, wie es dem anderen geht. Die Liebe ist nie für mich, sondern immer für den anderen. dann spielen meine Befindlichkeiten gar nicht mehr so eine große Rolle. Nicht mehr die erste Priorität. Und wer Gott liebt, der liebt eben auch seinen Bruder. Und Jesus sagt ja zu Petrus, du wirst leiden um meines Namens willen. Dann denkt er sich ja auch, das sind ja rosige Aussichten, warum soll ich denn an den glauben, wenn ich dann auch noch leiden muss? Und das ist die Zumutung, die wir aushalten müssen, wie Petrus auch, trotzdem in der Nachfolge zu bleiben. Ihm wurde kein Geldsegen versprochen, wenn er an Christus glaubt und ihm nachfolgt. Nein, ganz im Gegenteil, Spott und Hohn und Folter. Aber Jesus mutet das Petrus zu und auch uns. Ich weiß nicht, ob die ja schon mal die Erfahrung gemacht haben, am Arbeitsplatz oder sonst wie von Christus zu erzählen. Du kannst ja alles erzählen, aber nicht von Gott. Wirst du auch ein bisschen komisch angeguckt. Und das musste Petrus auch erfahren und noch härter als wir. Wir werden nämlich nicht verfolgt und ausgepeitscht, jedenfalls nicht hier in Deutschland, in der Welt. Schon gibt es ja leider genug Beispiele für Christenverfolgung. Das haben wir hier nicht. Und trotzdem wir es nicht haben, finde ich immer faszinierend bei mir dann auch, dass ich dann doch lieber die Klappe halte und doch lieber nichts sage. Obwohl, ich könnte das ja, wenn man gleich vorausschickt, ich bin Diakonin, na, dann wissen die Leute hier, was kommt. Ne? Aber trotzdem behalte ich das dann erstmal für mich. Und ein viertes wichtiges, Gott schenkt diese Liebe. Liebe kannst du nicht selber machen, nicht zu deinem Mann, nicht zu deiner Frau, nicht zu deinem Kind, die ist da. Die Liebe zu Jesus ist genauso da, nur als Geschenk. Er schenkt uns die Liebe durch den Heiligen Geist. Und wenn die Liebe eingerostet ist zu Christus, dann müssen wir bitten einfach nochmal ganz neu um den Heiligen Geist, dass wir diese Liebe, dass es einfach nochmal neu entfacht wird in unserem Leben. Die Frucht des Glaubens ist die Liebe, so heißt es. Und im Gebet dürfen wir immer wieder darum bitten, um den Heiligen Geist, damit die Liebe wächst und nicht einrostet. Beziehung zu Jesus oder zu irgendwem anders ist immer Gespräch. Ohne Gespräch ist ja keine Beziehung da. Und dieser Heilige Geist kommt nicht durch fromme Übungen, sondern tatsächlich im Wort Gottes und im Gebet, im lebendigen Wort Gottes. Da wird diese Liebe sichtbar und durch den Heiligen Geist kriegen wir diese Liebe ins Herz geschenkt. Aber wir müssen immer wieder neu darum bitten, wie ihr in der Beziehung und Ehe auch. Das kommt nicht von alleine, wenn man 25 Jahre verheiratet ist, ist nicht selbstverständlich. Die meisten schaffen es ja auch gar nicht. Da muss man ringen, da muss man immer wieder ein Gespräch suchen mit dem anderen. Und so ist es mit Christus auch. Ohne dass da Gespräch durch Gebet und Bibellesen kommt, wie soll er denn zu uns reden? Ja, und dann ist es manchmal so, dass diese Leitung ein bisschen blockiert ist vielleicht zu Gott. Da muss man sich fragen, was ist mit dieser Leitung? Wo hakt's? Wo ist Schuld in meinem Leben, dass es gerade mal nicht diese Beziehung ist? Aber genau darum können wir dann auch bitten, um Vergebung dann, dass diese Beziehung wiederhergestellt wird, dass diese Leitung nicht unterbrochen ist. Da können wir uns fragen, wo klemmt's eigentlich? Ja, zusammengefasst möchte ich nochmal sagen, dass Jesus uns fragt nach der Liebe. Jesus prüft unsere Liebe, aber er mutet uns auch was zu, aber er schenkt auch diese Liebe. Und er fragt nun dich und mich, hast du mich lieb? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen in Christus Jesus. Amen.